möchte mit euch einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium teilen, und zwar aus dem 6. Kapitel. Ich möchte da im 6. Kapitel im 26. Vers einsetzen, vielleicht nur ein kleines Stück voraus, was vorher geschehen ist. Jesus hat aus 5 Broten und 2 Fischen eine Menge speisen können, die aus 5000 Männern, wie es dort beschrieben ist, bestehen haben, wo noch bei den meisten wahrscheinlich noch Frau und Kind dazugekommen ist. Also es ist was Gewaltiges passiert. Und am nächsten Tag treffen diese Menschen wieder auf Jesus. Und da zieht sie Jesus jetzt in ein Gespräch mit hinein. Und da möchte ich da einsetzen. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von dem Brot gegessen habt und seid satt geworden. Schafft euch Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist der Siegel Gottes des Vaters. Fragten sie: Ja, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Das ist Gottes Werk, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Da sprachen sie zu ihm: Was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und dir glauben? Was für ein Werk tust du? Unsere Väter haben in der Wüste das Manna gegessen, wie geschrieben steht. Er gab ihnen Brot vom Himmel zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot vom Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot vom Himmel. Denn Gottes Brot ist das, das vom Himmel kommt und gibt der Welt das Leben. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns allzeit solches Brot. Jesus aber sprach zu ihm: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, den wird nicht hungern. Wer an mich glaubt, den wird nimmermehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, ihr habt mich gesehen und glaubt doch nicht. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tag. Bau. Anfangen hat das Gespräch vom Essen und Trinken und enden tut es beim Auferwecken am jüngsten Tag. Wir haben schon gesagt, der Geschichte geht die Speisung der 5000 voraus. Ein gewaltiges Wunder, das in allen 4 Evangelien berichtet wird. An so einem Wunder teilzuhaben, ist schon was Gewaltiges. Aber es geht auch darum, dass man aus dem Wunder die rechten Schlüsse zieht, die Konsequenzen zieht fürs eigene Leben. Herr, gib uns allzeit solches Brot. Das wäre zunächst eine naheliegende Folgerung aus dem Ganzen. Dann bräuchte man nicht mehr arbeiten, hätte die Plackerei des Lebens ein Ende, dann wären wir ja im Schlaraffenland. Und das ist ja schon fast wie der Himmel, oder? Nun. Jesus greift das schon auf und sagt: Ihr habt von diesem Brot gegessen, ihr seid satt geworden, aber Leute, es gibt noch mehr. Bemüht euch nicht nur um die Speise für dieses Leben, denn daraus besteht ja des Menschen Arbeit auch, sondern bemüht euch um die Speise, die ins ewige Leben geht. Wenn man bedenkt, wie viel Zeit und Mühe und Überlegungen wir aufwenden über das, was wir essen und trinken oder vielleicht vielleicht besser heute nicht essen und nicht trinken, weil es aus irgendeinem Grund, ja, es könnte ja gesundheitlich schauen. Eine Zeit lang war das Fett in Verruf, jetzt ist mehr der Zucker, der im Kreuzfeuer steht. Ja, du fragst dich dann, und es gibt schon ein Krankheitsbild, das überhaupt nichts mehr essen möchte, weil es vor allem Angst hat, was da drinnen stecken könnte. Und ja, mit all unserem Bemühen und Nachdenken und Forschen, Nahrung zu finden, die für diese 70, 80 Jahre, die hier unser Leben währt, da geht so viel Energie und Zeit und Wissenschaft drauf. Aber dass es da noch mehr gibt, dass es ein ewiges Leben gibt und dass es sich lohnt, sich auch darum zu mühen, gibt es da überhaupt etwas, was ich essen kann, damit ich an dem ewigen Leben teilhaben kann? Wenn es das gäbe, das wäre doch eigentlich des Einsatzes und der Mühe wert. Und das greift Jesus auf und das legt er ihnen nahe, sozusagen herkommen von dem. Schaut einmal, jetzt seid ihr groß satt geworden für die irdischen Bedürfnisse. Wunderbar. Jesus gönnt es ihnen. Jesus hat sogar ein Herz dafür gehabt. Die Jünger haben ja am Tag vorher nur gedacht, Herr, es ist jetzt besser, du schickst die Leute zu Hause, damit sie sich zu Hause irgendwas zum Essen holen. Weil wir müssten sonst 200 Denare, das ist fast 2/3 eines Jahresgehalts der damaligen Rechnung aufwenden, um die alle da in der Wüste zu speisen. Und Jesus sagt, nein, du, mich jammert das Volk, die würden sonst umkommen. Was habt ihr? 5 Brote, 2 Fische, gut, gib her. Danke, Vater im Himmel. Und dann fängt Jesus zum Verteilen an und sorgt sich auch um das, was die Menschen im Äußeren brauchen. Und Glaube an Gott ist nicht nur etwas, was das Jenseitige zum Ziel und zum Inhalt hat. Paulus sagt einmal, die Gottesfurcht, die rechte Haltung zu Gott, die hat die Verheißungen dieses und des zukünftigen Lebens. Also beides ist mit drinnen. Aber eben beides, nicht nur das eine, nicht nur das Äußere, sondern auch das Ewige. Schafft euch eine Speise, die nicht vergänglich ist, sondern die bleibt zum ewigen Leben. Und die wird euch der Menschensohn geben, denn auf dem ist das Siegel Gottes. Das Siegel Gottes, der Geist Gottes, der auf Jesus kam bei seiner Taufe und ihn bevollmächtigte, großartige Dinge zu tun, weist ihn aus als den, der schon in Israel über Jahrhunderte, Jahrtausende, kann man sagen, vorher angekündigt ist. Der Herr wird euch aus eurer Mitte einen Propheten erwecken, den sollt ihr hören. Auf das, auf den kommt es an, dass ihr zu ihm in eine Beziehung treten könnt. Und die Menschen gehen aber zunächst gar nicht einmal groß auf dieses Wort Jesus ein, sondern fragen viel mehr aus ihrem eigenen Horizont heraus, was sollen wir denn tun, dass wir Gottes Werke wirken, wie wir hier gelesen haben. Und das ist ein bisschen schwieriger Satz für uns. Was heißt denn eigentlich, was sollen wir tun, damit wir Gottes Werke wirken? Im deutschen Sprachgebrauch, so wie wir es auffassen würden, ein Genitiv, ein zweiter Fall, Werk Gottes, Gottes im zweiten Fall, das wäre etwas, wo Gott dahinter steht. Aber wie kann ich denn etwas wirken, wo Gott dahinter steht oder was Gott tut? Im Hebräischen, im Griechischen hat der zweite Fall auch noch eine andere Bedeutung. Wir haben im Deutschen, wie gesagt, nur diesen sogenannten Genitivus Subjektivus. Wenn ich sage, die Liebe der Mutter, da ist auch die Mutter im Genitiv, dann ist es klar, dass es die Liebe gemeint ist, die die Mutter hat, die Liebe der Mutter. Aber wenn der Grieche sagte, die Liebe der Mutter oder auch der Lateiner, dann konnte das auch bedeuten, die Liebe zur Mutter. Und da ist die Richtung eine ganz andere. Da hat nicht die Mutter eine Liebe, sondern müssen wir eine Liebe haben, die eben zur Mutter hin eben geht. Die Liebe, die der Mutter gebührt oder ihr gehört. Wenn wir diesen Gedanken mit hineinnehmen, dann wären wir hier bei der guten Nachricht-Übersetzung. Wer die gute Nachricht vielleicht in diesem Vers hier liest, der findet dort den Satz: Was sollen wir tun, damit wir Gottes Willen erfüllen? Und noch welche Übersetzung gehen wir jetzt vor in der weiteren Betrachtung? Ich denke, wir können sogar beide Möglichkeiten betrachten und beide Möglichkeiten werden uns im Grund zum gleichen Ziel führen. Denn wenn wir es nach der guten Nachricht lesen, was sollen wir denn tun, dass wir Gottes Willen erfüllen? So ist das einmal vom jüdischen Hintergrund her zu denken. Und das Judentum lebte damals in einer Zeit, wo sich die Pharisäer schon über Jahrhunderte bemüht haben, den Willen Gottes genau zu erforschen aus dem Alten Testament heraus. Und was an sich als ein gutes Bemühen begonnen hat, etwa so in der Zeit Esras, Nehemia, bis die man das Pharisäertum so zurück leicht verfolgen kann oder dann auch in der Makkabäerzeit, was da positiv begonnen hat, hat sich halt leider im Lauf der Zeit in immer schwierigeren Dingen irgendwo hineinmanövriert. Man hat dann hunderte von Vorschriften erlassen, die zum Teil noch zusätzlich zu den biblischen Geboten daständen, um nur ja wirklich das zu tun, was Gott will. Das kommt natürlich auch aus einer gewissen Sorge heraus, denn es hängt ja so viel dran davon ab, dass wir Gottes Willen tun. Und da wollen wir es natürlich genau wissen. Aber wenn man es halt so genau wissen möchte, dann wird es halt kompliziert. Und dann wird es für den Alltag fast unbrauchbar, damit irgendwo umzugehen. Meister, was ist denn das größte Gebot in der Bibel? Mit der Frage wird Jesus ein paar Mal konfrontiert, weil die Menschen schon so verunsichert im Grund waren von lauter Vorschriften, die zu erfüllen waren, um das Eigentliche herum. Und da wäre jetzt die Antwort Jesu befreiend im Grund. Was sollen wir tun, damit wir Gottes Willen erfüllen? Das ist Gottes Werk. Das Werk, das zu erfüllen gibt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt. Aha, das ist ja ganz was anderes jetzt. Nicht ein Tun- und Lassen-Katalog, der von der Früh vom Aufstehen und vor dem Zähneputzen noch anfängt und dann bis am Abend, wie man die Bettdecke richtig zusammenlegt und alles so geht, sondern eine Beziehung. Das ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und dass auch den Kern der Sache trifft, könnten wir im Johannesevangelium an späterer Stelle im 16. Kapitel dann auch noch einmal lesen, wo es darum geht, dass Jesus uns ermutigt, in seinem Namen zu bitten und er uns zusichert, da wird uns der Vater im Himmel auch erhören. Und dann sagt Jesus, und ich sage ja nicht einmal, dass ich für euch zum Vater bitten werde, sondern der Vater hat selbst euch lieb, weil ihr glaubt, dass ich von ihm ausgegangen bin. Das Wohlgefallen Gottes zu erlangen, das Bemühen von so vielen Menschen und in welche, wie soll ich sagen, Verkrampfungen hat das nicht immer wieder auch geführt. Und die Antwort wäre doch so einfach. Wie kann man Gottes Wohlgefallen erlangen? Der Vater hat euch lieb, weil ihr glaubt, dass ich von ihm ausgegangen bin. Schau mal, so einfach kann es sein, dass du dir das sagen lässt, dich dazu hinführen lässt, an den zu glauben, den Gott in die Welt gesandt hat. Seinen Sohn Jesus Christus. Damit er der Welt das Leben gibt, wie wir dann im Weiteren hier auch noch lesen. Aber auch der andere Gedanke, den uns die Lutherbibel mit ihrer Übersetzung nahelegt, ist es wert, darüber nachzudenken, was sollen wir denn tun, dass wir Gottes Werke wirken, also uns mit dem sozusagen in Einklang bringen, was Gott tut. Und das hätte auch Tradition im Judentum und in der Geschichte Israels. hat doch Israel erlebt, dass sein Gott nicht ein abstrakter Gott der Philosophen ist, wo man sich komplizierte Gedanken drüber machen muss, sondern dass der Gott Israels ein Gott der Geschichte ist und der Geschichte schreibt und der in die Geschichte hinein handelt und wirkt mit und seinem Volk. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken, sozusagen, dass wir Schritt halten mit dem, was Gott wirkt da in dieser Welt? Wirkt Gott überhaupt in dieser Welt? Wie spät ist es denn? 6:45. In einer Dreiviertelstunde fängt Zeit im Bild an. Dann wirst du wieder hören von Unruhen da und dort und von Konflikten und dass jeder nur das Seine sucht und kaum irgendwo eine Lösung sich auftut. Wo ist da Gott? Und der Schreiber des Hebräerbriefs fühlt sogar mit uns. Er sagt, jetzt sehen wir noch nicht, dass ihm alles untertan ist. Obwohl Jesus sagt, mir ist alle Gewalt gegeben im Himmel und auf Erden. Ja? Aber wir aus unserer Perspektive sehen das jetzt einfach noch nicht. Wir sehen nur das Chaos, das sich auf dieser Welt da so ereignet. Was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Ja, wo bitte ist denn Gott am Handeln und am Wirken? Ich sehe nichts da davon. Aber da bräuchten wir nur das Johannesevangelium ein bisschen weiterlesen in diesem Kapitel. Etwas später, nach diesem Abschnitt, den wir zuvor gelesen haben, da macht Jesus eine interessante Feststellung. Der sagt nämlich, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater dazu. Dass der Vater im Himmel also uns sozusagen lockt und ruft zu Jesus hin. Denn es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Aha. Gott hat sein Wirken in dieser Welt. Und ich gebe auch zu, dass ich sage, zunächst einmal, zumindest in Klammer, leider nicht so, wie wir es vielleicht gern hätten, indem Gott ja, mit einem Machtwort einmal endgültig und ein für alle Mal Ruhe und Ordnung schaffen würde, sondern bevor das kommt, hat Gott noch die Sehnsucht, so viele als mögliche Menschen in seine Gemeinschaft, in die Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus zu rufen. Und da hat Gott ein ganz besonderes Werk. Es steht geschrieben in den Propheten, sie werden alle von Gott gelehrt sein. Wer es vom Vater hört und lernt, der kommt zu mir. Hast du schon etwas von Gott gelernt bekommen? Konnte er dich schon etwas lehren? Ja, ich darf nicht stehlen, ich darf nicht Ehe brechen, soll kein falsches Zeugnis sein. Ja, ja, alles gut und richtig. Ja? Nichts davon wegzunehmen. Aber es gibt noch viel was Grundsätzlicheres. Nämlich, dass Gott am Werk ist, bei den Menschen sie zu Jesus zu führen und zu locken. Auf die unterschiedlichste Art und Weise. Das geschieht bei jedem Menschen ganz individuell. Und jeder Mensch, der Jesus Christus erfahren hat als seinen persönlichen Erretter, wird sagen können, rückblickend, hoppla, da und da und dort hat Gott Wegleitungen in mein Leben gebracht, der ich, obwohl ich überhaupt keinen Gedanken drauf hatte, aber doch schlussendlich zu Jesus gekommen bin. Das können wir alle in irgendeiner Form ganz persönlich für uns so sagen. Und bei den anderen Menschen, ich merke nichts davon, dass ich zu Jesus kommen soll, sagt uns vielleicht einer auf der Straße. Das sagt er jetzt. Aber wenn Gott ein bisschen noch Zeit ihm gibt und es ihm dann gelingt, dann kommt er auch drauf, was Gott nicht schon im Einzelnen gewirkt hat, um ihn hinzubringen. Paul Gerhardt hat im 30-jährigen Krieg ein wunderschönes Lied geschrieben. Befiehl du deine Wege und was der Fernseher bringt. Leider hat kaum ein Liederbuch mehr alle Strophen mit drin, weil es so viele sind, weil es nämlich von einem Psalmvers jedes einzelne Wort mit einer neuen Strophe beginnen lässt und insgesamt sind es 12 Strophen. Dabei war Paul Gerhard eh noch gnädig mit uns, denn er hat einmal 2 Wörter in eine Strophe hineingepackt, weil sonst hätten wir 13 Strophen, aber vielleicht wollte er halt nur 12 Strophen schreiben, weil das eine schönere Zahl ist. Okay, wie auch immer. Und da hat er in der 2. Strophe so einen wunderschönen Satz. Ich meine, das ganze Lied ist wunderschön, aber die 2. Strophe ist jetzt für das, was wir jetzt da besprechen, so treffend. Dem Herrn musst du trauen, denn dir soll wohl ergehen. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. So läuft der Hase. Wir denken ja nur auf uns, die Börsenkurse und wie alles so zu unserem Gunsten irgendwo läuft und was da so alles wichtig ist und was die Gewerkschaft sagt und was die nächsten Wirtschaftsprognosen sind und alles. Und dann hoffen wir, dass unser kleiner Betrieb da auf der Erde auch irgendwo sein Fortkommen hat. Aber Paul Gerhard lehrt uns, auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Und sein Werk ist, dass er uns, wie wir hier lesen, das uns lehrt, zieht zu Jesus. Drum, was sollen wir tun, dass wir Gottes Werke wirken? Und wir sind jetzt wieder bei dem, was wir zuerst aus der guten Nachricht gelernt haben, nämlich, das ist Gottes Werk, das, was er wirkt, dass du an Jesus Christus glaubst. Und wenn du an Jesus Christus wirklich glaubst, als deinen Retter und Erlöser, als den, der dich zum Vater führt, der dir den Heiligen Geist schenkt. Wenn du an Jesus glaubst, so ist das nicht deine Leistung, nicht meine, sondern es ist Gottes Werk in dir und in mir. Es ist unglaublich eigentlich, was da an uns geschehen ist, dass da wir, als wir einmal in einer Kirchenbank saßen, und aus einem Zweifler von uns oder vielleicht sogar einem Kritiker, heute am Abend soll im Bibel-TV ja eine Sendung sein von einem Atheisten, der dann zum Christen geworden ist. Das ist auch interessant, mal anzuschauen vielleicht. Ja. Also, dass du aus so einem Menschen jetzt einer wird, der an Jesus glaubt. Haben die ihm viel Geld geboten dafür, dass er jetzt die Fronten wechselt, ja, und dass er jetzt zu uns kommt, ja, und nicht mehr bei den anderen ist, ja. Was denken wir nur dran, was da im Fußballtransfer, wie viele Milliarden Euros dann laufen, ja. Nur, dass einer, der ein bisschen genauer den Ball ins Tor bringt, jetzt von einer Mannschaft zu der anderen kommt, ja. Was wird da nicht alles angeboten? Und was hat man uns gegeben, dass wir zum Glauben an Jesus kamen, einfach indem es Gott in uns hineingelegt hat, dass uns das groß gemacht hat, dass uns Jesus glaubwürdig gemacht hat und dass dann im Grunde das Leichteste in unserem Leben geschehen ist, dass wir gesagt haben, ja, ja, du bist der Sohn Gottes, dir will ich nachfolgen, mit dir will ich leben. Aber so einfach war es an dieser Stelle dann noch nicht. Kaum haben die Menschen diese an sich befreiende Antwort gehört, war es ihnen aber irgendwie zu einfach an dieser Stelle. Ja, hey, wer bist denn du eigentlich? Was tust du denn eigentlich? Hey du, wir haben eine Geschichte, Mose hat uns vom Himmel das Manna gegeben, das war was. Ja? Und was magst du? Wir haben es ja gelesen, so ist es gelaufen. Und dann muss Jesus nachsitzen und sagen, Leute, das war nicht Mose, sondern es war mein Vater im Himmel, der euch das wahre Brot gibt, der sozusagen mit mir in der Gemeinschaft damit drinnen steht. Und dann bringt Jesus auf den Bund. Ich bin jetzt dieses Brot des Lebens. Wer davon isst, der wird dann nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten, wer an mich glaubt. Der Mensch lebt nicht von Brot und allein, sondern Wurst und Käse muss auch drauf sein. Hat es vor vielen Jahren einmal eine Supermarktkette in Österreich Werbung gemacht. Ja? Damals hatte ich noch keine Ahnung von dem Ganzen. Heute schaudert es mich, wenn ich das ein bisschen höre, weil wenn die Leute bedacht hätten, dass sie da einen Bibelvers verunstalten, ja, dann sollte ihnen eigentlich eher mal der kalte Schauer über den Rücken laufen. Aber wisst ihr, du kannst mir noch so viel Wurst und Käse drauf tun, wirklich leben tue ich von dem auch nicht. Schau dir gleich nach Zeit im Bild dann die Seitenblicke an, die Reichen und die Schönen dieser Welt. Die kostbarsten Genüsse dort haben wir noch Champagner dabei, bei Wurst und Brot und Käse drauf. Und es langt auch nicht zum Leben. Ja? Es ist auch nicht die letzte Erfüllung von allem, was sie finden. Sie sind auch ständig auf der Suche und wechseln die Partner, wie halt den Lebensabschnitt als meinen vielleicht mit dem Nächsten oder mit der Nächsten wird es vielleicht erfüllt werden. Und es kommt auch nirgendwo zum Ziel. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Wirkt euch nicht nur die Speise, die für dieses Leben, sondern die, die ins ewige Leben führt, die der Menschensohn euch gibt. Und der Vers, den wir da zitiert haben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, der geht dann in der Bibel richtigerweise weiter, sondern aus jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Ich habe da in der letzten Zeit ein wenig nachgedacht darüber. Wenn wir unsere Bibel lesen, was lesen wir denn da? Zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das fällt uns nicht immer leicht zu glauben, das gebe ich schon zu. Auch ich tue mir dann nicht immer so leicht. Ja? Wenn mein Bankkonto eher so die Kurve nach unten irgendwo hat, ja, durch verschiedene Ereignisse, ja, dann ist das nicht so einfach zu sagen, wie das vielleicht in anderen Zeiten irgendwo so geht. Aber Leben schenkt es mir dennoch, dieses Wort. Denn was wäre denn, wenn ich dieses Wort nicht hätte? Der Herr ist mein Hirte, der wird nichts mangeln. Dann muss ich mich um alles sorgen. Ja? Und das mag vielleicht eine Zeit gut gehen, ja? Und geht auch bei vielen Menschen lange, vielleicht ihr ganzes Leben gut. Aber es gibt immer wieder die Brüche in unserem Leben, wo wir nicht von uns aus alles bewältigen können. Und wenn du da aber dieses Wort hast, dass der Herr treu ist, oder wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, der spricht zu Gott, der Herr ist meine Zuversicht, mein Burg, mein Erretter, bei dem ich sicher wohnen kann. Und wenn du das sagen kannst, dann lebst du wirklich. Nämlich nicht nur in diesem Leben, sondern darüber hinaus auch in die ewige Zukunft bei Gott. Denn Jesus hat diesen Auftrag vom Vater, dass er uns dieses Leben schenkt und wie er das so schön hier formuliert hat, das ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von all dem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Noch ein paar Gedanken zu dem, dass ich nichts verliere von all dem, das er mir gegeben hat. Das legt er den Gedanken nahe. Zunächst waren die Menschen bei Gott und jetzt gibt er sie Jesus, die Menschen, die er mir gegeben hat. Und genau das sagt Jesus dann später im hohenpriesterlichen Gebet. Die Menschen, für die er betet, also für uns, für die Christen, die waren dein Vater ursprünglich und du hast sie mir gegeben. Kompliziert, ne? Aber liegt einfach daran, dass das Christentum ja eine verhältnismäßig junge Sache ist. Was ist denn mit den Menschen, die Jahrtausende vor Christus gelebt haben? Sie haben auch an Gott geglaubt. Das Alte Testament ist voll davon, von all dem. Da war die Beziehung zu Gott, der noch im Unsichtbaren war, noch im Himmel war. Und jetzt geht Gott einen Schritt weiter. Jetzt sendet er seinen Sohn. Und das ist ja sein Werk, dass wir jetzt an den glauben, den er gesandt hat. Und jetzt kommt es zu diesem Wunderbaren, dass die Menschen, die vorherige Beziehung zu Gott im Himmel hatten, dass die nun von Gott gebeten werden, ich drücke mich jetzt ganz dumm aus, ja, jetzt zu Jesus zu kommen, die er mir gegeben hat. Warum? Weil Jesus bereit ist, für sie zu sterben und von
den Toten aufzustehen und ihnen das Leben zu geben. Sein Leben zu geben als Lösegeld für diese vielen Menschen da, die Gott ihm gegeben hat. Und dass jetzt Jesus nichts von denen verliert, das ist auferweckt am jüngsten Tag. Darf ich euch noch eine kleine Episode aus meiner Kindheit auch mitverraten? Als ich da vielleicht so ein 13-, 14-jähriges Bürschchen war, ich war ein bisschen verträumt und habe irgendwie so wie der Hans Huck in die Luft, in die Welt gegangen. Und wenn ich von zu Hause am Nachmittag fortgegangen bin, zu meinen Freunden Fußball spielen oder irgendwas mal so gemacht haben, gell, höre ich immer noch meine Mutter hinter mir sagen, dass man den Schlüssel ja nicht verlierst. Weil das halt leider öfters vorgekommen ist, gell? Und den habe ich dann eingesteckt und habe immer wieder drauf geklopft und dann war er trotzdem einmal weg. Es ist halt passiert, ja, mit allen Aufpassen, man verliert Dinge. Ja? Und heute, meine Frau weiß, wie oft ich durchs Haus laufe, ja, entweder das Geldbeutel oder den Führerschein oder den Autoschlüssel zu suchen, wie viel da im Leben an Zeit verweigert, das ist ja fürchterlich. Ja? Aber da denke ich dann an den Vers, wo Jesus sagt, das ist der Wille dessen, dass ich nichts verliere von dem, was er mir gegeben hat. Und da steckt schon auch einiges dahinter. Denn den Glauben zu halten, der Gottes Werk ist, oder der Wille Gottes ist, wie wir je nach Übersetzung davor besprochen haben, das fällt uns auch nicht immer so leicht. Und von Petrus heißt es einmal, dass Jesus zu ihm sagte, du, der Teufel hat sogar euch sieben wollen wie den Weizen. Ja? Aber ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und Jesus setzt sich dafür ein. Jesus schenkt uns nicht allein den Glauben, sondern er betet noch dafür, dass er nicht aufhöre. Den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen. Nein, er soll nichts verlieren. Und was ich nicht geschafft habe, als kleiner Junge, das schafft Jesus. Er verliert nichts von denen, die ihm der Vater gegeben hat, sondern er sorgt dafür, dass sie im Glauben bleiben. Und Petrus, der da gut zugehört hat an dieser Stelle, wird in seinem ersten Brief später mal schreiben, ihr und wir, die wir durch Gottes Macht im Glauben bewahrt werden, zu dieser Seligkeit, die am letzten Tag, am jüngsten Tag, wie Jesus hier sagt, auch offenbar werden soll. Dass ich ihn auferwecken werde am jüngsten Tag. Und das ist jetzt wirklich noch Zukunft. Aber da dürfen wir getrost hingehen. In diesem Leben leben wir nicht allein vom Brot, nicht allein von der Speise, die ins Irdische geht, sondern von dem, was der Menschensohn uns gibt. Sein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg, das uns Substanz gibt, das uns Erfüllung gibt, Hoffnung gibt, uns im Glauben trägt, bis einmal dieser jüngste Tag kommt und wir auferweckt oder zu ihm hin entrückt werden und dann seine Herrlichkeit genießen. Und dann sind wir am Ziel. Und dann ist auch Gottes Werk am Ziel, von dem wir gesprochen haben, nämlich, dass er nichts von dem verliert, was ihm der Vater gegeben hat. Etwas Großartiges ist passiert. Menschen, die Jahrhunderte, Jahrtausende lang an Gott dachten, kommen jetzt zu Jesus Christus, werden zu ihm gesammelt. Das ist sein Werk. Auf sein Werk musst du schauen, wenn dein Werk soll bestehen. Trachtet als erstes nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zufallen. Wenn wir das uns konzentrieren, was Gott wirkt bei den Menschen, dass er sie zum Glauben an Jesus Christus bringt, dann ist auch unser ganzes irdisches Leben damit aufgehoben und mit eingeschlossen in dieses großartige Wirken Gottes. Und dann kann ruhig Zeit im Bild heute Morgen noch kommen mit den ganzen schlimmen Sachen, die es halt leider wieder wahrscheinlich zu berichten haben. Wir werden bei aller Erschütterung aber doch dankbar sein dürfen, dass Gott uns trägt und durchträgt, auch durch diese Zeit und einmal auferwecken wird am jüngsten Tag.
Amen.
Im Himmel, wir danken dir für Jesus. Wir danken dir, dass du ihn gesandt hast, dass er der Welt das Leben gibt und dass wir da dazugehören dürfen, dass wir es lernen dürfen von dir, dein Werk, das du wirkst in uns, dass wir glauben und im Glauben